Dancing Bee, so hat Jan-Peter Klöpfel sein Stück genannt, in dem er berühmte Werke von Rimsky-Korsakow, Vivaldi, Tschaikowski und Bach miteinander verwoben hat. Und dieses Medley hat der Pianist Louis Philippson zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Ben Palmer gespielt. Und ich freue mich sehr, dass Louis Philippson jetzt am Telefon ist. Schön, dass du Zeit für ein Gespräch hast. Herzlich willkommen.
Hallo Imke, ich freue mich auch sehr.
Ja, ich habe mich gefragt, wenn du jemand auf einer Party kennenlernst oder vielleicht im Zug mit jemandem im Gespräch kommst, jemand, der dich nicht kennt und der fragt dann, ja, was machst du eigentlich so beruflich? Was sagst du dann?
Bis vor kurzem hatte ich noch immer die Ausrede, ich konnte aber sagen, ich bin Student, aber jetzt seit 2 Wochen oder so nicht mehr. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin Pianist. Und dann, wenn nochmal genauer gefragt wird, dann sage ich halt, ja, ich mache das nicht so ganz typisch. Also ich mache klassische Musik, aber ich mache sie ein bisschen anders. Ich mache sie nicht so klassisch.
Gut, also Pianist ist das Erste, was du sagst, aber du hast ja nicht nur ein Musikstudium letztes Jahr abgeschlossen, mit 22 Jahren, sehr jung, sondern gleichzeitig auch noch Wirtschaft studiert und auch das Studium abgeschlossen. Warum hast du diese 2 Studien parallel absolviert?
Das war irgendwie für mich, also das Musikstudium, das stand schon immer fest, da war ich mir sicher, dass ich das machen werde, weil ich eben, seitdem ich 8 war, Jungstudent war und dann ich glaube 8 Jahre waren es insgesamt, die ich dann Jungstudent war, die mussten sich auch irgendwie lohnen mit einem Abschluss und Musik ist halt eben meine große Passion, deswegen habe ich das weitergemacht und bei meinem Professor weiter Unterricht genommen und das war das Musikstudium eben und das Wirtschaftsstudium, das hatte ich praktisch als so eine Art Weiterleitung der schulischen Ausbildung irgendwie gesehen, weil da möglichst viele Fächer, also Mathe mochte ich, Englisch mochte ich, Geografie mochte ich. Die waren alle relativ gut da eingebaut im Studium und deswegen habe ich das auch noch mitgenommen, um mich da praktisch fortzubilden.
Du bist ja auch nicht so lange zur Schule gegangen wie andere, weil du schon, ich glaube, mit 16 Jahren dein Abitur in der Tasche hattest.
Genau, aber tatsächlich bin ich genauso lang wie alle anderen. Also ich hatte ganz normal G8 durchgemacht, ohne zu überspringen. Ich war einfach nur früher eingeschult worden.
Also du hast eine klassische Klavierausbildung und bist mit den Konventionen des klassischen Konzertwesens groß geworden, kann man sagen, oder? Und diese Konvention, die krempelst du jetzt ganz schön um. Schon rein äußerlich ist das zu erkennen, wenn du mit Lederjacke und T-Shirt am Konzertflügel sitzt und nicht mit Fliege und Anzug. Wann hattest du denn das erste Mal überhaupt das Bedürfnis, mit diesen Konventionen zu brechen? Und warum hattest du dieses Bedürfnis?
Ich glaube, ich hatte das schon sehr, sehr früh. Theoretisch gesehen hätte ich mich getraut, hätte ich das bestimmt schon gemacht bei den Wettbewerben, als ich 8 oder 9 Jahre alt war, weil schon da kannte ich die ganzen, weiß ich was, die normalen Popstars halt irgendwie Michael Jackson oder Britney Spears oder alle möglichen, weil meine Eltern zum Beispiel nicht, also die sind keine klassischen Musiker und deswegen lief bei uns zu Hause eigentlich mindestens genauso oft wie klassische Musik auch Popmusik und daher kannte ich das auch, so diese Art von Auftritt und dieses, weiß ich was, cool inszenierte und das wollte ich, als ich klein war, eigentlich schon machen. Das habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut. Und jetzt, wo ich praktisch meine ganz eigenen Konzerte mache, völlig unabhängig von irgendwelchen Regeln oder so, da habe ich mich das erste Mal getraut. Letztes Jahr hat es angefangen und macht mir riesig Spaß, ja.
Ja, und das macht auch einem großen Publikum Spaß. Das hat ja eine riesen Resonanz. Du bist gerade auf Tournee. Klassik für alle heißt diese Tournee. Und am Freitag findet hier in Berlin das Abschlusskonzert statt. Klassik für alle, das ist auch dein großes Anliegen. Was genau steckt denn dahinter?
Also ich denke einfach, dass die klassische Musik viel zu unterschätzt ist. Vor allem halt auch in meiner Generation. Ich habe das in der Schule mitbekommen, dass ich glaube, es war so eine Grundbegeisterung ist schon in jedem da. Und ich meine, jeder hat ja einen Bezug zu klassischer Musik, vor allem hier bei uns in Deutschland. Das ist ja einfach ein riesiger, also so ein Grundbaustein der Kultur, würde ich sagen. Und deswegen hat jeder schon einen Bezug dazu. Aber den Zugang zu finden, da fehlt irgendwie, finde ich, oft die Offenheit oder diese persönliche Einsicht. Und ich finde durch Social Media zum Beispiel, was ich ja auch so ganz toll für mich entdeckt habe in der Hinsicht und generell, ich glaube einfach, ich probiere einfach so authentisch wie nur möglich zu zeigen, wie sehr ich wirklich diese Musik liebe und so die Menschen dazu zu bringen, sie praktisch mitzulieben. Ich glaube, so kann das einen gewissen Wandel schaffen und so probiere ich halt eben Klassik für alle zu schaffen, indem ich einfach so die Einstiegshürden ein bisschen niedriger mache.
Was ist denn die größte Hürde, meinst du, für Leute deiner Generation oder noch jüngere Leute überhaupt, sich mit Klassik zu beschäftigen?
Ich glaube wirklich, ehrlich gesagt, die Unwissenheit, was passiert in dem Saal, in dem meistens nicht gefilmt werden darf, in dem Saal, in dem meistens nicht viele der eigenen Generation oder von mir aus auch andere Generationen, also ich sage ja auch Klassik für alle eben, weil ich das nicht nur für die Gen Z machen möchte oder für jüngere Generationen, sondern für alle Leute, die entweder Klassik lieben oder nicht lieben. Ich glaube, das hat sowas fast schon vielleicht gruselig Mysteriöses oder sowas Entferntes für die meisten Leute, weil sie eben gar nicht wissen, dass es im klassischen Musiksaal wirklich nicht so unglaublich gruselig und streng ist, wie man es denkt. Und ja, ich glaube, ich probiere da einfach ein bisschen Insights praktisch zu geben durch die Sachen, die ich mache und das nochmal von Grund auf ein bisschen mehr aufzulockern, damit wirklich die Leute gar keine Angst haben.
Und du versuchst ja auch die Veranstalter davon zu überzeugen, dass wenigstens bei deinen Konzerten gefilmt werden darf zum Beispiel. Das ist ja auch schon mal ein Unterschied. Und es gibt ja, das finde ich auch toll. Und es gibt ja auch noch andere Mittel, andere Hörerkreise anzusprechen. Du bearbeitest zum Beispiel klassische Werke. Eben haben wir ja auch schon so ein Medley gehört, in dem klassische Werke so ein bisschen poppiger, sage ich mal, aufbereitet sind. Ja, das machst du ja auch gern. Aber auf welche Weise veränderst du klassische Stücke? Auf welche Weise bearbeitest du sie denn, um sie zugänglicher oder vielleicht auch zeitgemäßer zu präsentieren?
Ich muss sagen, das ist immer unterschiedlich. Also wir haben, es ist auch immer, also ich würde sagen, trotzdem die vielleicht 40% meines Konzerts oder fast 50% sind unbearbeitete klassische Stücke, weil mit denen bin ich aufgewachsen. Mir ist das wichtig, auch eben diese Stücke, die halt Meisterwerke für sich selbst sind, auch einfach so zu zeigen, wie sie sind. Aber ich denke, bei manchen Stücken ist es einfach cool, mal was anderes praktisch zu hören und wirklich was ganz Neues zu machen. Und allein das ist, glaube ich, schon so ein Anzugspunkt oder so eine Sache. Wenn zum Beispiel Claire de Lune spiele ich jetzt mit meinem Ensemble auf Tour und da spiele ich das nicht Solo-Klavier, sondern ich habe es ein bisschen bearbeitet, dass wir praktisch das im Ensemble zusammen dann bei Klangfarbe bei einem Stück, das normalerweise echt bekannt ist, die fügt noch was hinzu und ich glaube, manchmal so ein bisschen drehen an der Rhythmik von Stück oder etwas ab und zu mal ein bisschen schneller zu spielen, zu bearbeiten. Ich glaube, das hilft auch ganz doll. Aber das müssen auf jeden Fall die passenden Stücke sein. Das würde ich jetzt nicht bei jedem Stück machen, auf jeden Fall.
Und gedreht hast du auch an dem berühmtesten Klavierstück von Beethoven für Elise. Das hast du zusammen mit Jan-Peter Klöpfel bearbeitet für Klavier und Orchester. Wir hören da jetzt mal rein, was da draus geworden ist unter euren Händen. Elise Stream, bearbeitet für Klavier und Orchester von Louis Philippson und Jan-Peter Klöpfel. Und mit Louis Philippson kann ich darüber sprechen. Er hat es hier zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Ben Palmer gespielt. Das ist Musik von seinem Album My Way. Ja, Louis, warum haben denn Menschen einen leichteren Zugang zu solchen Bearbeitungen als zu den Originalen?
Ich denke, vor allem bei Für Elise muss ich sagen, ich glaube, da sind generell die Einstiegshürden ja die niedrigsten, die es gibt. Also ich glaube, Für Elise selber, da ist es leichter auf jeden Fall schon für Leute, die nicht so viel mit klassischer Musik zu tun haben, zuzuhören. Aber ich glaube eben, dass ich, also Elise Stream kam mir einfach die Idee, weil ich ja jetzt wirklich lange schon klassische Musik mache und alles Mögliche kennengelernt habe. Und bei all diesem neuen Kennenlernen, bei all dem neuen Lernen und so, da dachte ich mal, probiere ich es aus eben mit dem Arrangieren, probiere ich es aus mit dem Komponieren. Und ich glaube, wenn ich authentisch praktisch zeige, dass für mich diese Einsicht auch ein neuer Weg ist, aus Richtung der Klassik praktisch, einmal an einem klassischen Werk rumzupfuschen, dann erleichtert es auch den anderen Leuten, einen Schritt nach vorne zu gehen, die halt nicht so viel mit klassischer Musik zu tun haben und halt eben auch so in dieses Ungewagte irgendwie, weiß ich was, sich so reinzutrauen praktisch. Ich glaube, so probiere ich es am besten zu kommunizieren immer.
Also du hebst auch die Unantastbarkeit auf sozusagen, also den Zugang zu klassischer Musik. Und da fällt mir ein, die einzige Frage, die du ja in unserem kurzen Vorgespräch hattest, von wegen Nahbarkeit und Unantastbarkeit war, ja, ich hab's lieber, wenn man du zu mir sagt. Deswegen duzen wir uns jetzt auch. Also du setzt auch auf Nahbarkeit. Ich habe auch in der Dokumentation, die der MDR über dich gedreht hat, gesehen, dass du eben wirklich engen Kontakt hast, auch mit deinen Fans. Die Leute sprechen mit dir nach den Konzerten. Du lässt dich mit ihnen fotografieren. Also das gehört ja auch alles dazu. Glaubst du denn, dass du vielleicht auch so mit deiner Person, deinem Wesen, deinem Angang, deinem Herangehensweise auch junge Leute für die originale klassische Musik ohne Bearbeitung begeistern kannst?
Ja, das finde ich das Schöne. Ich sammle ja praktisch immer Feedback, weil genau wie du es gesagt hast, mir ist es immer wichtig. Obwohl mir immer gesagt wurde, ich sollte damit aufhören, weil das zieht immer das Konzert oder beziehungsweise die Stunden, die ich da verbringe, in die Länge. Aber nach dem Konzert bleibe ich eigentlich jedes Mal da und spreche mit allen und mache mit allen Fotos, unterschreibe Sachen. Und da sammle ich auch immer so ein bisschen Feedback ein, was ganz gut ist. Und ich finde, das Schönste ist immer, wenn, natürlich freue ich mich riesig darüber, wenn Bearbeitungen gefeiert werden, wenn die Leute sich auch ein bisschen von der Filmmusik zum Beispiel freuen, die wir dort spielen. Aber ich würde sagen, ein großer Teil der Leute freut sich vor allem über mein Lieblingsstück, die Ballade Nummer 1 von Frédéric Chopin. Oder ich kann mich erinnern, bei meiner Solotour Anfang letzten Jahres habe ich immer zur Eröffnung La Valse von Ravel gespielt. Einfach wirklich alle Leute mal ins kalte Wasser geworfen, weil ich denke, das ist auch eine ganz interessante Herangehensweise, wenn man denkt, dass das Konzert ganz typisch, also ganz untypisch wird, aber dann als erstes Stück so ein Banger der klassischen Musik praktisch kommt. Ich fand das ganz schön zu beobachten, dass die Leute ausgerechnet diese Stücke, die halt eben in ihrer Vielfalt so bedeutsam sind und so schön sind, am meisten auf jeden Fall gemocht haben. Und das bedeutet mir auch sehr, sehr viel.
Es gibt noch ein anderes Thema, mit dem du dich beschäftigst, und zwar die künstliche Intelligenz. Du hast da so ein Stück von der KI schreiben lassen, Beethoven Virus. War das aus reiner Neugier oder warum hast du das gemacht?
Das war nicht ganz so. Also das war tatsächlich so, dass Beethoven Virus vielleicht für Kontext ist halt eben eine Bearbeitung des dritten Satzes der Pathetik-Sonate von Beethoven, also ein typisches klassisches Stück. Und das wurde mal genommen und in eine riesige, coole eben diese Orchesterversion, diese Beethoven-Virus-Version gepackt. Und irgendjemand hat dann tatsächlich diese Version aber über TikTok oder zumindest auf TikTok das so gepostet, nachdem er eine Klavierfassung des Stückes bearbeiten lassen hat, die halt eben von der KI geschrieben wurde. Und das Ziel war es eben, die ganz unspielbar zu machen und ganz verrückt zu machen und nur für Computer spielbar machen. Und das fand ich cool, weil ich habe das gesehen und ich habe zum allerersten Mal gesehen, dass klassische Musik, also im weitesten Rahmen, wie es nur geht, zum Trend wurde aus Social Media. Das fand ich total cool, weil alle, egal ob sie was mit Klassik oder nicht zu tun hatten, haben das gesehen und dachten sich nur so, boah, das ist krass, das kann man bestimmt nicht spielen. Und ich glaube, ich, so wie auch die meisten anderen klassischen Musiker, haben das gesehen. Und deswegen, ich fand den diese Anknüpfung einfach ganz cool und deswegen habe ich das Stück so lieb gewonnen.
Und du kannst es spielen?
Ja, ich kann es spielen, ja.
Also nichts ist unmöglich. Also siehst du die KI dann eher so als ein Mittel zum Zweck, Klassik an alle Schichten, jeden Alters, an alle Leute zu bringen? Oder ist das für dich auch tatsächlich ein Weg zur Kreativität?
Also ich denke, alles kann ein Weg zur Kreativität sein. Ich glaube, wir Menschen sind da ganz uneingeschränkt eigentlich. Wirklich, wenn man darüber nachdenkt, worüber schon Stücke komponiert wurden und worüber Songs geschrieben werden, das ist ganz toll. Und KI kann von mir aus eine dieser Sachen sein. Aber ich denke, also brauchen tun wir sie in diesem Aspekt auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, das war jetzt ein witziger Zufall, wie das passiert ist. Und es ist ganz interessant. Aber ich finde es immer wieder schön zu betonen praktisch, auch wenn man halt eben solche in Anführungszeichen unspielbaren Sachen macht oder wenn man ein bisschen praktisch diese KI, die so in den Himmel gelobt wird, ein bisschen anders darstellt, finde ich es sehr, sehr schön zu sehen, dass im Endeffekt alles doch noch auf die Menschen und auf die menschliche Kreativität ankommt.
Das wird jetzt viele beruhigen, dass du das sagst, viele Musiker.
Also da bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan von, aber ich finde es auf jeden Fall interessant und ich habe es jetzt gemacht. Und aber zum riesigen Wiederholungsbedarf habe ich nicht.
Am Freitag spielst du ja dein Abschlusskonzert deiner Tournee Klassik für alle, 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Ich habe gestern mal geguckt, da gibt es noch gar kein Programm. Entscheidest du das spontan vorher, wie du dich an dem Tag fühlst? Oder kannst du dich gar nicht entscheiden, was du da machst? Oder ist das ein Überraschungskonzert?
Nee, das ist kein Überraschungskonzert. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein, so wie bei den anderen Konzerten. Aber ich mag es halt eben auch so in der Hinsicht, weiß ich nicht, dass die Leute doch zum gewissen Grad, schätze ich mal, reinkommen und nicht ganz wissen, welche Stücke halt eben gespielt werden. Und dafür, ich mache es ja auch anders, ich rede ja in meinen Konzerten und zwischen den meisten Stücken gebe ich ein bisschen Kontext oder ziehe eine Anekdote dazu oder wie auch immer. Und das finde ich dann ganz schön, wenn man halt eben nicht sich schon vorbereitet hat und alles Mögliche gelernt hat und dort sitzt, sondern das einfach auf sich einwirken lässt praktisch.
Ja, das sagt der Pianist, Komponist und Klassik-Influencer Louis Philippson. Ich wünsche dir ein wunderbares Konzert hier in Berlin. Das ist ja deine Geburtsstadt, danke, in der du jetzt auch wieder lebst nach vielen Jahren. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Danke dir, Imke, fürs tolle Interview. Schönen Tag noch.
Bitte, dir auch. Und hier haben wir noch eine Aufnahme mit Louis Philippson. Er spielt die Liebestraumvariation. Die musikalische Vorlage dafür hat Franz Liszt geliefert.